Ich begrüße Sie ganz herzlich. Das Problem bei globalen Sklavereien, die bis heute reichen, bis heute, bis jetzt, gibt es unterschiedlichste Schätzungen. Ich sage immer, von 27 bis 270 Millionen gehen die Schätzungen heute, Sklaven heute. Das Problem, und deshalb will ich mit Ihnen über ein an und für sich stinklangweiliges Thema Definition sprechen, deshalb ist auch das Thema Definition so wichtig, es weiß heute keiner, was Sklaverei ist, wirklich. Ja, es gibt keine wirklich handhabbare Definition, die einen Sklaven so beschreiben würde, wie wir ihn beschreiben können, wenn er auf einer Plantage im Süden der USA oder in Jamaika oder in Brasilien gearbeitet musste, weil damals mehr oder weniger klar war, wenn der eingeschrieben war in Eigentumspapiere und es gab so gewisse, das war rechtmäßig, ja, es gibt Eigentumsrechte darüber, dann war das klar, dass der Sklave war und was das so alles bedeutete. Das gibt es heute nicht mehr. Wir haben weltweit, wie nennt man es auf Englisch, Legal Ownership gibt es nicht mehr. Also legale Besitzrechte über Menschen gibt es nicht mehr. Die Sklaven, sagen wir mal, der klassischen Zeit, also das, was wir als Plantagensklaverei kennen, Karibik, Süden der USA, Brasilien und noch eine ganze Reihe anderer Länder, ist eine relativ teure Kapitalanlage gewesen. Wenn man das von der damaligen Zeit mal in heutige Werte übersetzt, was eigentlich unmöglich ist, weil es damals halt keine Autos und sowas gab, man müsste es also immer mit Rindern machen und den Wert in der damaligen Zeit dann darstellen, dann ist das von der Geldmenge her so viel wie ein mittlerer bis guter Mittelklassewagen. Das hat damals ein Sklave, eine Sklavin, manchmal noch mehr, eine junge Sklavin, gekostet. So um die 300, 400 Silberpesos. Piaster. Also eine richtig schöne, nicht kein Papiergeld, sondern eine richtig schöne, schwere Silbermünze. Davon 300 oder 400 Stück. Also die waren sehr teuer. Heutzutage ist ein Sklave billig. Heutzutage gibt es ein Überangebot. Heutzutage ist Sklaverei auch nicht mehr visuell sozusagen festgelegt, das, was wir als Rassismus bezeichnen, dass also Sklaven im Wesentlichen in den iberischen Gesellschaften Negros sind, also Menschen aus Afrika, Frauen, Männer, Kinder aus Afrika. Das gibt es zwar noch, Frauen, Männer und Kinder aus Afrika oder in Afrika, die versklavt sind, aber im Wesentlichen ist globale Sklaverei heute nicht mehr irgendwie farbgebunden, wenn ich das mal etwas salopper sagen darf. Eigentumsrechte existieren nicht mehr, habe ich schon gesagt, deshalb ist eine Definition extrem schwer. Und was das eigentlich schwierigste Thema ist, wie soll ich denn sagen, also die Sklavereisoziologen, die im Gegensatz zu mir also nicht historisch arbeiten, sondern nur sich um die heutigen sozusagen modernen Sklaven beschäftigen, mit denen befassen, die sagen, es gibt eine aktive Ausnutzung seitens derer, die dann möglicherweise auch als Versklavte enden. Also es gibt heutzutage Menschen, die aus unterschiedlichsten Gründen, beispielsweise bei Migration, entweder räumlich, zeitlich oder Teile ihrer Biografie Verhältnisse eingehen, die möglicherweise schlimmer sind als Sklaverei früher. Aber sie machen es bewusst und sie machen es aktiv, weil sie danach möglicherweise irgendwas anderes im Ziel haben. Und das macht die heutige Sklaverei extrem kompliziert und deshalb will ich versuchen, Ihnen mit einer Definition ein bisschen sozusagen das einzutüten, damit man so etwa weiß, was alles so unter Sklaverei fällt. Dann möchte ich Ihnen gerne erzählen, dass es in der Weltgeschichte von, ein Kollege in den USA fängt 20.000 vor an, hypothetisch. Also 20.000 vor Christus fängt er an mit bestimmten Formen von Sklaverei. Ich fange so etwa 10.000 bis 8.000 vor an. Bis heute, dass es unterschiedliche, ich nenne es Plateaus, aber das ist ein philosophisch relativ gut definierter Begriff, das ist faktisch der Versuch zu sagen, es gibt so Schichten von Sklaverei, die konzentrieren sich nicht nur auf das, was wir kennen, also Karibik, Süden der USA oder Brasilien, sondern die sind quasi weltweit. Ja, weltweit unterschiedlichste Ausgestaltungen, Formen, Institutionalisierungen, kulturelle Verankerungen von unterschiedlichsten Sklavereien. Und da sprechen wir möglicherweise, in der atlantischen Sklaverei, wissen Sie sicherlich, sprechen wir immer so von 11 bis 12 Millionen Menschen aus Afrika, die lebend in den amerikanischen Kolonien angekommen sind. Also so 12 Millionen etwa. Das handelt sich zum großen Teil um sehr, sehr viel höhere Zahlen. Wir haben nun keinen wirklichen Nachweis. Ja. Selbst die 12 Millionen sind ja irgendwo ein bisschen sozusagen extrapoliert aus Hafenlisten. Aber die sind noch relativ klar nachweisbar. Gibt es auch eine Datenbank drüber in den USA, in Atlanta, Slave Voyages Org, wo das faktisch Jahr für Jahr beziehungsweise Fahrt für Fahrt für 35.000 bis 40.000 Sklavenschiffe zwischen 1506 und 1867 nachgewiesen ist. Für das Innere Afrikas und für die Exporte Afrikas oder Sklavenverschleppungen aus Afrika in den Norden, in Sahara faktisch. Die Afrika-Spezialisten sagen, es gab auf jeden Fall in Afrika mehr als die 12 Millionen Sklaven. Aber sie können es, wie gesagt, nicht nachweisen. Und auf die andere Seite, in den Indischen Ozean exportierte Sklaven, vor allen Dingen im islamischen Bereich, islamischer Sklavenhandel, betrifft etwa 17 Millionen. Also weit höher als die 12 Millionen. Damit will ich nicht die Europäer entschuldigen, die Amerikaner, die den atlantischen Sklavenhandel aufgezogen haben. Das sind die einzigen, die sozusagen ein Wirtschaftssystem und Bankenwesen, Finanzwesen und was weiß ich, alle möglichen Wirtschaftsdimensionen damit verbinden und die dann sowas daraus entwickeln, wie eben den modernen Gesellschaften und modernen Kapitalismus. Aber von der Zahl her, zwischen Beginn der arabisch-islamischen Expansion und dem 20. Jahrhundert, die haben ja nicht mit Sklaverei aufgehört, als er im Atlantik aufhörte, sind es weit mehr. Nicht zu sprechen von anderen historischen Dimensionen. Ich will es nur ganz kurz sagen und ich kann auch nicht näher darauf eingehen, weil, wie gesagt, statistisch ist da wenig zu machen. Also etwa von den Mongolen zu den Mamelucken, hier Expansion der Mongolen im 13. Jahrhundert und dann hier über das Schwarze Meer, zum Teil über die damalige Türkei, was ja noch zum Teil Byzantinisches Reich, zum Teil Osmanisches Reich war, bis hier Mamelukenstaat, der quasi aus Eliten bestand, die in ihrer Jugend Sklaven gewesen waren, also Sklavensoldaten. Da sind möglicherweise noch viel, viel mehr Versklavte hin und her transportiert worden. Und noch sehr, sehr viel Versklavte sind hier von Südindien, auch mit der islamischen Expansion im 16. Jahrhundert, 15. und 16. Jahrhundert sind Indien nach Norden, nach Zentralasien transportiert worden. Ich habe gerade ein Freijahr hinter mir und war 3 Monate davon in China und habe mich dann mal aus diesem globalgeschichtlichen Kontext für Sklaverei in China interessiert. Die gibt es in offizieller chinesischer Version nicht. Die heißen auch völlig anders. Ja. Die heißen nicht Sklaven oder irgendwie. Das sind gekaufte Mädchen, gekaufte Jungs, regelrechter Kinderhandel auf gigantischen, ich kann es nur als Sklavenmärkte bezeichnen, bis 1949. Das sind gekaufte und verkaufte Frauen. Brautpreis ist eine feste Größe in der chinesischen Kultur. Also es gibt für meine Begriffe unheimlich viele Sklaven, aber es sind keine Plantagensklaven. Es sind also nicht so wirtschaftlich klar erkennbare Sklavereien, so en bloc Sklavereien, wo auch noch Menschen einer bestimmten Hautfarbe quasi drin gefesselt sind, wie wir das für die, ich sage mal, hegemonische Sklavereien. Ja. Jeder kennt irgendwas über Karibik. Jeder kennt also hier, wie heißen die letzten Filme, also Django und 12 Years a Slave für den Süden der USA. Dabei ist die USA im Sklavenhandel gar nicht irgendwie bedeutend gewesen. Ja, da sind von den 12 Millionen quasi 300.000 bis 400.000 in die USA noch gekommen. Ja, für die USA ist das große Enigma, das große Rätsel, wieso aus den 400.000 bis 1808 in die USA oder in die früheren britischen Kolonien, die dann die USA bilden, eingeführten Menschen aus Afrika, wie so daraus nach 60 Jahren bei Aufhebung der Sklaverei 1865, wieso daraus 4 Millionen geworden sind. Ja. Wieso sind die USA das einzige Gebiet dieser Welt, also in Amerikas und im atlantischen Raum, wo sich Sklaven und Sklavinnen sozusagen aus eigener Nachwuchskraft, aus eigener Reproduktionskraft zu so einer großen Gruppe entwickelt haben? Obwohl das eine extrem harte Sklaverei war. Das ist eines der Enigmen der sozusagen dieser hegemonischen Sklaverei. Hier haben Sie ein schönes Bild sozusagen der Sklavereien von 1500 bis 1800, sozusagen Stand um 1800, wo sie auch relativ gut sehen, dass also Indischer Ozean und hier malaiisches, damals Indonesien, damals Niederländisch-Indien, also heute Indonesien, dass die auch eine relativ wichtige Rolle spielen und dass dann hier faktisch Waren bzw. Produkte nach Europa gehen, die von Sklaven produziert werden. Das ist eine Weltgeschichtskarte, die von dem 15. Jahrhundert bis zum 19. Jahrhundert reicht, wo das nochmal besser zum Ausdruck kommt, die Sklavenhandelslinien, wo auch relativ gut zum Ausdruck kommt, dass Afrika quasi der Kontinent ist, wo die meisten Sklaven, ich sage es jetzt mal etwas sehr technisch, die meisten Sklaven produziert worden sind. Ja, das Neue durfte sein, ich habe mich 8 Jahre lang hier in der Vorlesung in Köln, ich habe also seitdem ich hier Sklavereivorlesung halte, ich habe mich 8 Jahre lang nicht getraut. Ich mache das mittlerweile schon 15 Jahre lang, also 7 Jahre spreche ich da relativ klar drüber, zu sagen, dass es in Afrika bestimmte Formen der Sklaverei gegeben hat, die möglicherweise eben quantitativ größer gewesen sind, als wir uns das vorstellen. Ja, und wir müssen uns immer eine Infrastruktur der Gewalt vorstellen, die faktisch hier in Afrika Sklaven produziert, meist mit Kriegen oder Razzien. Dann machen die, Sie werden mir die Verallgemeinerung entschuldigen, dann machen afrikanische Handelseliten, bringen die bis zur Küste. Dann werden die von Leuten übernommen, die oftmals portugiesische oder spanische oder englische oder niederländische Väter und afrikanische Mütter haben. Das sind die Atlantikkreolen, die beide Kulturen kennen und damit den Handel sozusagen abwickeln können. Dann werden die hier den Europäern und Amerikanern, die also mit den Schiffen von Amerika gekommen sind, übergeben, kommen auf die Schiffe. Der Schiffstransport ist entsetzlich, ist schrecklich. Das sind 3, 4 entsetzlichste Wochen. Werden dann in dieser Infrastruktur der Gewalt, das will ich Ihnen ja eigentlich sagen hier, also hier ist ein Teil dieser Infrastruktur der Gewalt, dann kommen sie hier auf die Schiffe, dann ist hier ein Teil der Infrastruktur der Gewalt, das ist sozusagen der atlantische Transport und dann kommen sie hier in die Häfen und werden von den Häfen Buenos Aires hier über den Kontinent getrieben, kommen in Chile, kommen nochmal in ein Schiff und werden dann nach Lima gebracht. Das heißt, wir haben entsetzlichste Formen, lange Formen des Sklavenhandels, die im Grunde schlimmer als Viehtransporte sind. Das ist sozusagen das, was ich Infrastruktur der Gewalt nenne. Okay, ich muss aber jetzt zum ersten Punkt kommen, sonst ist das Zeit vorbei, das lasse ich jetzt mal weg hier. Eine weite Definition ist insofern sehr wichtig, als man Sklaven, und nur deshalb können wir heute von moderner Sklaverei sprechen, weil also nicht mehr das römische Recht für diese klassischen Sklavereien gilt. Ja. Sie wissen sicherlich, also Rom, Griechenland haben relativ viele Sklaven gehabt. Da gab es noch kein Recht im 6. Jahrhundert, 550 rum. Der byzantinische Kaiser Justinian versucht, Italien nochmal wieder zu erobern und gibt dann den Auftrag, ein Gesetzwerk zu erstellen aus einzelnen Rechtsfällen, wo im Grunde ein geschlossenes Sklavenrecht entsteht. Das ist das sogenannte römische Recht. Der Kern des römischen Rechts, oder es gibt 2 Kerne des römischen Rechts, in Bezug auf Menschen, die versklavt sind. Einmal ist es Eigentum. Es ist Eigentum im römischen Sinne. Eigentum im römischen Sinne, das steht bei unserem bürgerlichen Gesetzbuch. Ja? Usus et abusus. Ich kann mit meinem Eigentum machen, was ich will. Das ist römisches Recht. Ich verkürze jetzt etwas, aber ich mache es trotzdem, weil das ja nicht so sehr viel Zeit ist. Und der zweite Gesichtspunkt ist, ich kann es also verkaufen, wie ich will, und ich kann es irgendwo gegen seinen Willen hinbewegen und Mobilität einschränken, was auch immer ich will. Und der zweite Punkt ist die mütterliche Abfolge. Egal was ist, der Grundsatz, ich sage es auch mal etwas salopp, der Grundsatz ist, Sklavenbauch gebiert Sklaven. Ja, im Gegensatz zur normalen Erbfolge, die väterlich ist, gilt bei Sklaven, wird das umgedreht und quasi für immer und ewig diese Sklaverei festgeschrieben. Theoretisch, ja, die können auch befreit werden, aber vom Gesetz her ist die Möglichkeit, dass das immer und ewig ist. So, und wenn wir eben weggehen von diesem römischen Recht, und deshalb ist die weite Definition fundamental, erst dann können wir Sklavereien in Afrika, Sklavereien in Asien, Sklaverei bei Mongolen, Sklaverei auf den Philippinen weltweit auch erfassen, und zwar die historische. Und wir können die modernen Formen, also das, was wir heute moderne Formen von Sklaverei nennen, die ich dann zum Schluss nochmal vorstelle, können wir auch damit erfassen. Deshalb ist das immer so wichtig. Ich streite mich immer mit meinen lieben Kollegen von der Antike-Fraktion, die natürlich sagen, was ein Sklave ist, ist völlig klar. Der muss eingeschrieben sein, da müssen Eigentumsrechte sein und das ist ein materialer Erbfolge. Dann weiß jeder im Römischen Reich, das ist ein Sklave. Fertig. Aber das greift nicht. Das greift weder in Afrika zur damaligen Zeit, später auch nicht und es greift vor allen Dingen auch die heutigen Sklaverei nicht. Ja, ich denke, dass Gewalt gegen Körper das Wichtigste ist. Und ich zähle das Recht unter Gewalt, die Befugnis, Gewalt auszuüben, ist für mich sozusagen der Kern dieses römischen Rechtsverhältnisses. Ich kann mein Eigentum mit allen möglichen Formen von Gewalt zwingen, eben das zu tun, was ich von ihm will, dorthin zu zwingen, wo ich ihn hinhaben will und so weiter. Das ist das hier mit römischem Recht im Buch, die Gewalt der Mobilität und der Selbstentscheidung beraubt. Es wird mit Gewalt werden die Leistungen des Körpers abverlangt, also Arbeit, Energie, Dienstleistung, Sex, Reproduktion, Schutzfunktion. Es gibt eine ganze Reihe von Wächtern, das ist eine wichtige Funktion. Leibwächter sind oftmals Sklaven gewesen. Es gibt Soldaten als Sklaven. Es gibt Eunuchen, die versklavt sind, also es werden Teile des Körpers werden mit Gewalt entfernt oder gerade das Leben selbst. Es gibt eine ganz hässliche Form von Sklaverei, die kaum jemals so richtig in Betracht gezogen wird, eben Opfersklaverei. Opfersklaverei ist möglicherweise eine der ältesten Formen von Sklaverei. Ich denke, beim Übergang zur sesshaften Lebensweise und beim Begründung von Ahnenkulten und Ähnlichem ist Opfersklaverei sehr, sehr verbreitet. Ich will jetzt nicht auf die Bibel verweisen, aber... und dann gibt es eben unterschiedliche Ebenen von Gewalt, staatliche, individuelle. Individuelle ist insofern ganz wichtig, weil das Grundverhältnis ist eben face-to-face. Also der Halter bzw. der Abgeordnete, der die Sklaven bewacht, tritt immer einem individuellen Sklaven, einer individuellen Sklavin gegenüber und bestraft sie in Bezug auf diesen individuellen Körper. Gewalt wirkt dauerhaft ein, das wirkt sich bis auf Körperhaltung ein, bis auf, zerfleischte Rücken, die nie wieder richtig abheilen. Mit Sklaverei verbunden sind oftmals entweder äußere Abzeichen oder Mutilationen des Körpers. Was sind Mutilationen des Körpers? Mutilationen des Körpers sind etwa im Alten Testament steht das drinne. Im alten Israel war eigentlich die verbreitetste Form von Sklaverei so eine 7-Jahr-Sklaverei, also das mit dem Jubeljahr dann. Die sollten dann nach 7 Jahren freigelassen werden. Aber wenn einer der Sklaven erklärt, ich will immer bei dir bleiben, ich will immer Sklave bleiben, oder der Herr entschied, der soll immer Sklave bleiben, dann wurde er mutiliert, dann wurde er an den Türpfosten gestellt und wurde ihm hier ein Loch ins Ohr geschlagen. Können Sie im Alten Testament nachlesen. Das heißt, sozusagen Sklavenstatus, aber vor allem dauerhafter Sklavenstatus ist mit irgendwelchen Körpermutilationen oder irgendwelchen Zeichen, also irgendein Ring oder hier, im, was die neuzeitliche Sklaverei betrifft, eben mit dem Karimbos, mit dem Brandzeichen verbunden. Es gibt ein wunderbares Buch eines kubanischen Kollegen, der sich also mit den entlaufenen Sklaven beschäftigt hat und das heißt Tätowierte. Und der hat ganz genau untersucht bei den polizeilichen Beschreibungen von geflohenen Sklaven, was an deren Haut los war, was an Narben und Tätowierungen im Gesicht war und wie die Zähne zurechtgefeilt waren und kann da zeigen, dass bestimmte Ethnien in Afrika das schon hatten, dass dann als Ausweis dafür genommen wurde, dass der Sklave oder die Sklavin wiedererkannt werden konnte und dann, wenn sie eingefangen wurden, wurde das auch noch beschrieben. Also da haben wir ein relativ gutes, ob das noch gut ist, also da verbietet sich einem fast, dreht sich einem fast die Zunge im Mund, um da gut zu sagen, aber wir haben eben ein nachweisbares Element, um nachzuweisen, was mit den Sklaven dann vom Körper her gemacht worden ist. Also Körpereinflussung durch Arbeit ist wichtig. Es gibt auch eine moderne Forschungsrichtung, die halt Ernährungszustand, Proteinzufuhr, Zuckerzufuhr und alles mögliche, Vitaminzufuhr an Menschenkörpern untersucht und das faktisch in der Körperhöhe ausdrückt. Ja, das ist manchmal ein bisschen sehr mechanisch, aber was eigenartigerweise rauskommt, das also hat mich viel Überlegung gekostet, dass die Körperhöhen in der Sklaverei oftmals größer sind als in Afrika. Also da muss mit dem Hunger muss da schon auch muss schon eine wichtige Rolle in Afrika schon gespielt haben. Okay, und die beiden anderen Großdimensionen von Arbeit, von Sklaverei, das ist auch sehr wichtig, weil das eben mit der Abolition nicht abgeschafft wird. Ja? In der Abolition wird abgeschafft, wird vom Staat proklamiert, jetzt ist Eigentumsrecht Schluss. Und es ist auch nicht mehr matriarchalische Erbfolge, sondern die wären normale Bürger, aber es wird die Statusminderung wird nicht abgeschafft. Ja? Das geht von der Idee aus, dass jeder Sklave in der Gruppe selbst das niedrigste Niveau einnimmt und dass, wenn also viele Sklaven von außen kommen, manchmal nur der Hinweis, also in spanischen Quellen heißt das dann de Afrika, also der kommt aus Afrika, dann hat er schon sozusagen den niedrigsten Status, den man sich überhaupt vorstellen kann. Das heißt, diese beiden, der innere und der äußere Statusminderung, sind extrem wichtig für Sklaverei. Und die werden auch, wenn sie sich mal ein bisschen sozusagen Revue passieren, was in den USA los ist, die sind auch extrem zäh, und zwar sozial zäh, diese Statusminderung. Naja, und dann bringe ich als guter Sozial- und Wirtschaftshistoriker natürlich die Zeit ein. Ne? Also wenn mich jemand am Tag zu 16 Stunden Arbeit zwingen kann, die ganze Woche, wenn er ein gnädiger Herr ist, macht er, in Kuba haben sie alle 10 Tage gemacht, ja, wenn sozusagen die Maschinen gepflegt werden mussten, dann haben sie Sonntag gemacht, also der Sonntag war nicht mal fix, obwohl es ein katholisches Land war. Das heißt, der kann mich auch in der Wochenarbeit zwingen, wenn will, der kann mich in Monatsarbeit zwingen, der kann mich in der Jahresarbeit zwingen, der kann mich in der Lebensarbeit zwingen und der zwingt mich theoretisch qua römisches Recht, matriarchalische Erbfolge eigentlich für ewig. Immerzu. Die schlechteste, extensivste, dreckigste, mit Monotonie verbundene Arbeit, also Zuckerrohrschlagen ist bestialisch bei der Hitze und alle möglichen anderen Arbeiten oder Minenarbeiten, kann ich dazu gezwungen werden. Das ist die Zeitsache hier ist glaube ich, eine extrem wichtige Sache, weil man da auch einen messbaren Wert hat. Naja, und dann gibt es noch Nah- und Fernsklaverei. Also in Amerika ist ja sicherlich jedem klar, dass es also Fernsklaverei ist. Da wären quasi die menschenleeren Räume, die nach der demografischen Katastrophe, als die Indios alle an Krankheiten gestorben waren oder die Dorfgemeinschaften mit Gewalt auseinandergebrochen waren oder sie getötet worden waren, wären die großen menschenleeren Räume an den atlantischen Küsten Brasiliens, Südamerikas und der Karibik, wären aufgefüllt quasi mit Menschen, die von sehr weit hergekommen sind. Die Masse der Sklavereien in China ist ein Haus von nebenan. Da hat eine Familie Schulden und verkauft ihre Tochter. Das ist Nahsklaverei. In China gibt es an Grenzen auch Fernsklaverei. Also gibt es auch sozusagen Menschen, die von sehr weit hergebracht werden. Aber die Masse derer, die ich als Sklaven, Chinesen sagen, das ist was ganz anderes, kulturell was ganz anderes, die ich als Sklaven definiere, weil sie als Kinder verkauft werden, die stammen von nebenan. Die können von nebenan stammen. Das ist im Grunde versucht, das hier Nah- und Fernsklaverei. Ja, jetzt kommen die globalen Plateaus. Also im Grunde ist das die Vorstellung, dass es, wenn wir uns mal nicht auf die hegemonischen Sklavereien vom 16. bis zum 19. Jahrhundert in der Karibik, dann später im Süden der USA und Brasilien fixieren, oder wenn wir uns mal nicht auf Rom und Griechenland fixieren, dass es weltweit über den gesamten Erdball, und zwar sowohl an Land wie auch auf See, also auf See gab es auf den Schiffen Versklavte, und da sind die natürlich transportiert worden. Das heißt, es gibt, kann man sich fast so wie so eine Zwiebel vorstellen, es gibt unterschiedliche Niveaus von Sklaverei, die alle anfangen, also Plateaus von Sklaverei, die alle anfangen, und zwar relativ zeitig schon, zeige ich Ihnen gleich, und nicht wieder aufhören. Und darüber lagert sich dann irgendwann mal diese klassische Wirtschaftssklaverei oder die klassische römische, griechische Sklaverei zuerst und dann die Wirtschaftssklaverei in der Karibik, in Süden der USA und Brasilien. Und das will ich Ihnen jetzt gerne mal zeigen, wie die Plateaus, wie ich mir die vorstelle. Also das erste Plateau ist eigentlich relativ gut einsehbar. Das ist das, was wir heute bei Zwangsprostitution eigentlich auch noch haben. Es hat nämlich nie aufgehört. Das sind Sklavinnen, versklavte Frauen, junge Frauen und Kinder meist, ohne Institution der Sklaverei, ohne dass es ein erkennbares Rechtssystem gegeben hätte, es wird einfach nur durch Zwang, werden Frauen und Kinder, Waisenkinder aus Gruppen, wo die Männer getötet worden sind oder durch einen Unfall umgekommen sind oder nicht wiederkommen, werden faktisch in die eigene Gruppe integriert als Mädchen für alles. Manual Works heißt es meist, also Drecksarbeit, ja. Ich sage jetzt nicht, was alles Drecksarbeit ist, aber Feuer schüren und Asche weg und die ganzen Reste und Blut weg und alles so drum und dran. Das machen Sklavinnen ohne Institutionen. Der Knackpunkt daran ist, ich wiederhole es nochmal, sie fangen alle an und sie fangen relativ zeitig an, wie Sie da sehen. 8.000, ich sage 8.000, Kollege sagt 20.000, ja, der Joe Miller in Virginia, der sagt schon 20.000, also schon bei erfolgreichen Jägern in Magdalena, also 18.000 Jahre vor, kann es sein, dass Waisenkinder eben eine Art Sklavenstatus ohne Institutionen gehabt haben. Opfersklaverei ist so eine Sache. Also bei Jägergesellschaften, das sind ja mehr Gleichheits-, Gerechtigkeitsgesellschaften, und wo sozusagen das auf Austausch beruht. Also insofern ist die Magdalenen-These nicht so deutlich ersichtbar. Also, aber überall da, wo es faktisch darum geht, die Erbfolge für ein bestimmtes Territorium nachzuweisen und damit die Ahnen sozusagen zu beauftragen, dass die einen stärken. Ja, dann muss man für die Ahnen irgendwelche Opfer bringen. Das heißt, es geht möglicherweise relativ zeitig los und es geht möglicherweise nicht nur mit Sklavinnen ohne Institution, sondern eben mit Opfersklaverei. Los. Totenfolge. Ja, ein Big Man, wie man in der Ethnologie sagt, also einer der großen Jäger oder großer Feldbesitzer und ein Anführer einer Stadt, der wird, wenn er eben dann in den Tod geht, werden irgendwelche Leute mitgetötet. Als Opfersklaverei. Gut, das zweite Plateau ist eigentlich die eigentliche Büchse der Pandora für alle Sklavereien, die bis heute noch existieren. Es gibt eine ganze Reihe von Forschern, die sagen, vergesst eure 12 Millionen. Ja, das, was Sklaverei in der Weltgeschichte und Globalgeschichte, und zwar von den Anfängen, oder nicht gleich von den Anfängen, also dann, wenn es Paläste und Häuser und irgendwelche Arten von fester Behausung oder Erdhütte oder irgendwas gab, wo eine bestimmte soziale Ordnung herrschte und wo von Leute von außen reinkamen und entweder zeitweilig oder eben dann für immer einen Sklavenstatus, einen niedrigen Status hatten. Das ist möglicherweise die Art von Sklaverei, die immer und ewig und auch weiterhin noch herrscht. Also, und wenn Sie es eben mal Revue passieren lassen, was man immer so über Sklaven mal wieder hört, versklavte Frauen im Haus 18 Jahre lang. Es geht immer um irgendein Haus, wo drinnen geschlossen, in einer bestimmten Ordnung, wo jemand dann sozusagen da die dreckigste Arbeit macht oder Sexsklave ist oder irgendwas. Das ist Haussklaverei und das ist die Büchse der Pandora. Ja, alle Gesellschaften, von der römischen angefangen, waren eigentlich Gesellschaften der Haussklaverei. Das gilt auch für den Palast, gilt auch für den Kaiserpalast, das ist ja auch ein Haus. Ja, oder Tempelsklaverei, ist auch ein Haus, ist auch ein Gebäude. Ja, das ist Haus- oder Kinslavery, das heißt, eine Verwandtschaftsgruppe werden die Versklavten irgendwie eingeordnet, mit einem niedrigen Status. Und das, würde ich sagen, existiert durchaus bis heute. Also das heißt, sie fangen alle an, hören aber nicht wieder auf. Die einzige, die aufhört, formal aufhört, ist hier dieses, das, was wir als diese hegemonischen Sklavereien kennen. Stichwort Süden der USA, Karibik, Brasilien. Das hört durch Anstrengungen, vor allen Dingen religiöse Anstrengungen von radikalen Gruppen in England, Quäkern und Ähnlichem, die vorher alle ihren Reichtum mit Sklaverei gemacht hatten, muss man auch dazu sagen. Das hört dann irgendwann mal auf zwischen 1808 und 1888. 1808 verbieten die Briten als Erste den Sklavenhandel auf britischen Schiffen. Dann verbieten sie Sklaverei 34 bis 38 und dann zwingen sie quasi alle anderen Nationen, Spanien, Portugal. Portugiesen waren übrigens die Schlimmsten. Man glaubt es nicht, aber die verantworten etwas mehr als die Hälfte dieser 12 Millionen. Also Portugiesen waren äußerst erfolgreiche, vor allem in Afrika, äußerst erfolgreiche Fachleute für Sklavenhandel. Also nicht alle, um Gottes Willen. Ja, also, aber die haben im Grunde aus bestimmten historischen Konstellationen haben Portugiesen an der West- und Ostküste Afrikas gaben die besten Sklavenhändler ab, die vor allen Dingen darauf spezialisiert waren, Kinder und Jugendliche in die Sklaverei zu bringen. Und dann im Wesentlichen nach Brasilien. Ja. Also Brasilianer sind in dem Falle auch noch Portugiesen. Gut, also das ist das Einzige, was abgeschafft worden ist. Und dann kommt ein kompliziertes Plateau, da reden nämlich alle über Abolition. Also die Regierungen geben alle große Erklärungen ab, dass man die Sklaverei aufheben sollte. Und sie machen es formal, sie proklamieren, dass die Eigentumsrechte nicht mehr da ist. Die Arbeit bleibt die gleiche. Ja, die Leute können sich kaum irgendwo, kriegen kaum irgendwo eine bessere Arbeit. Das heißt, sie müssen die gleiche Arbeit machen, oftmals für einen sehr, sehr niedrigen Lohn. Sie können sich eventuell etwas mehr bewegen. Ja, sie können also, sie sind nicht mehr sozusagen so gehindert von Aufsehern, dass sie nicht aus der Plantage rausgehen. Das ist möglicherweise ein Vorteil, aber ansonsten bleibt fast alles gleich. Status bleibt vor allen Dingen gleich. Ja, Arbeit bleibt gleich. Das heißt, wir haben in der Durchsetzungszeit des globalen Kapitalismus, also England geht dann bis nach China und erobert Indien, haben wir zwar Abolitionsdiskurse, aber wir haben eine ganze Reihe von so Kombinationen lokaler Sklavereien und neue, ganz schlechte Verträge für Massen von arbeitenden Menschen, also das, was man als Kulis kennt. Aber das ist nicht so einfach. Also Abolition ist nicht, dass es dann alles weg ist. Das will ich eigentlich dann nur damit sagen. Und dann kommen im Grunde, hier würde ich fast nochmal, wenn ich das nochmal schreiben würde, würde ich fast ein fünftes Plateau hier schon ansetzen. Ich würde dann im 20. Jahrhundert vor allen Dingen ab 1930, weiß ich auch nicht ganz genau, ob das wirklich Sklavereien sind, aber es gibt eine ganze Reihe von Arbeiten darüber, also in den KZs und in den großen Lagern in Russland, in der Sowjetunion. China bis heute zum Teil, Korea. Also Lagersklaverei. Ja, die ist nicht mehr romantisch. Ja, also 12 Years a Slave, da kann man ja noch sagen, okay, ein bisschen romantisch ist es ja. Und das wäre die Kultur der Sklaven und die Küche der Sklaven und so weiter. Das alles ist für Lagersklaverei nicht mehr anwendbar, nicht mehr in Anschlag zu bringen. Okay, und dann haben wir halt die moderne Sklaverei, zu der ich gleich noch ein bisschen was sage. Seit 70 wahrscheinlich, also seit, was man sagt, das Jahr Afrikas 61 und die Unabhängigkeitserklärung Indiens und das formelle Ende des Kolonialismus, da ist relativ schnell dann 70 rum wieder, kommt es wieder zu Konflikten um Ressourcen und zu neuen Formen von Versklavung, die dann heute dazu geführt haben, dass wir also wirklich traditionelle Sklavereien in den Gebieten haben, hier mit den Dimensionen, die also das von der traditionellen Eigentumssklaverei unterscheiden. Oftmals ist es nur ein Teil der Biografie. Wir haben illegale Sweatshops, Fleisch- und Modeindustrie, wo oftmals Leute eingeschlossen werden. Wenn jemand stirbt, werden seine Papiere genommen, es wird jemand anders dazugebracht, der heißt, kriegt den gleichen Namen. Das heißt, das ist das bekannte und berühmte und berüchtigte Prinzip. Sklaven sterben nie. Das kannte man auch auf brasilianischen und kubanischen Sklavenplantagen, nachdem der Sklavenhandel verboten war. Dann haben die illegalen Menschen geschmuggelt und haben wieder reingebracht. Und der Pfarrer der Plantage, da hatten die Plantagenherren dafür gekämpft, dass der Pfarrer auf der Plantage ihr dritter Sohn ist, der Kaplan, der tauft die auf den gleichen Namen wie der gestorben ist. Und kein Mensch kann mehr unterscheiden, dass da schon wieder sozusagen ein anderer ist. Also es ist nach den Papieren der gleiche oder die gleiche. Naja, illegaler Menschenhandel, Kindersklaverei, vor allen Dingen mit Schuldsklaverei verbunden. Und neue Formen der Kontraktsklaverei, wo zwar ein geschriebener Kontrakt da ist, aber ansonsten unterhalb des Kontrakts alles gemacht wird, was auch mit Sklaven gemacht wird, eben vor allen Dingen Mobilitätsbeschränkungen und Ähnliches. Naja, und Opfersklaverei gibt es auch heute noch. Ne? Also Herr Breuer hat ja gesagt, also jesidische Frauen, Blutentnahme ist da beim IS sehr, sehr gefragt. Ja, und das ist alles mögliche andere, was also mit Teilen des menschlichen Körpers oder Dimensionen des menschlichen Körpers zu tun hat. Naja, also wir dürfen uns da nicht so sehr auf die anderen zeigen, aber es gibt auch in Europa genügend. Ja, und die Schätzungen sind eben deshalb besonders schwierig, weil es keine einheitliche Definition kommt. Ich komme sozusagen auf den Ausgangspunkt zurück. Das ist Europa, also eine relative Menge. Selbst Deutschland, 10.000, also für ein Land, was eigentlich sagt, eine freie soziale Marktwirtschaft, ist eben 10.000 und 570 zu viel. Hier haben Sie auch die Schätzungen, wo die alle sind. Die sind relativ gut begründet. Naja, und dann ein ganz umstrittenes Thema. Raten Sie mal, wer die neuen Elitensklaven in dieser Definition hier sind. Das sind hochbezahlte Fußballer und Models, die keine Verfügung mehr über ihre Körper haben. Das ist mir völlig klar, das muss man nicht als Sklaverei definieren, aber ich mache es einfach mal und stelle einfach mal die Frage, was ist mit Leuten, die also extrem, ich mache selber gerne Sport, ja, die extrem trainiert werden, das ist also optimiert werden, körperoptimiert, und zwar von Kindesbeinen an. dann werden sie gecastet und dann werden sie von Spielervermittlern, was die neuen Sklavenhändler sind, für ein Riesengeld vermittelt. Ja, die kriegen auch viel Geld, das ist mir völlig klar, das ist immer das Gegenargument. Aber Elitesklaven hat es in der Geschichte immer gegeben. Ja. Bei den Osmanen waren sie sogar Wesire, waren hochbezahlt, höchstbezahlt, Mamelukenreich auch. Nordindien gab es eine ganze Reihe von Elitesklaven, Elitesklavinnen, die Harems waren voll von Elitesklavinnen. Und dann haben wir noch eben die modernen Formen der Sklaverei, wo ich es einfach nochmal zusammengefasst habe hier. Chattel Slavery ist also Eigentumssklaverei, die zwar jetzt per Proklamation eigentlich weltweit abgeschafft ist, aber die trotzdem noch in Gruppen, vor allen Dingen Marokko, Sudan, Saudi-Arabien und verschiedenen anderen Ländern existiert, Pakistan, Nepal, weil die Statusminderung eben nie abgeschafft worden ist und weil eine ganze Reihe von Intellektuellen dieser Gesellschaften halt sagt, naja, Schwarze auf Plantagen hat es hier bei uns nie gegeben. Also das, was ihr als Slaves bezeichnet, heißt bei uns ganz anders. Ja. Das ist kulturell eine ganz lange Tradition und die Mädels müssen halt in die Häuser kommen, damit sie auch erzogen werden und was weiß ich alles mögliche. Ja, das wird also dann kulturell ganz anders kodiert, ist aber Sklaverei. Schuldsklaverei, ein Riesenthema. Viele machen dann einen extra Begriff draus, Bondage. Kann ich nicht sagen, warum man statt Sklaverei Bondage sagen soll. Ein Kollege hat das hier für Indonesien hat er das sehr gut eben als Schuldsklaverei definiert. Ausbeutung von Kindern ist völlig klar. Mit Kindersoldaten und Ähnlichem. Menschenhandel und Zwangsproduktion, das habe ich schon mehrfach erwähnt, servile Verheiratung, vorzeitige Verheirung, Zwangsehe, weiß jeder, was er sich da in etwa darunter vorstellt, Kult- und Ritualsklaverei ganz, ganz deutlich in bestimmten Gebieten, also Indien beispielsweise, Tempelsklaverei ist ganz, ganz verbreitet und es gibt so unterschiedliche Völker wie die Ewe in Ghana, die müssen faktisch für eine Verfehlung einem Schreinpriester eine Tochter übergeben und die ist dann das Leben lang bei dem und die Nachkommen von der sind auch noch. Bei dem machen Sklavenarbeit. Naja, und dann eben der Bereich der Zwangsarbeit und Sweatshops. Die Zeit ist eigentlich vorbei. Ich will Ihnen nur die Frage noch mal kurz hier Revue passieren lassen und dann oder stellen und dann Schluss machen, beziehungsweise Sie können mir dann Fragen stellen. Wie kommt es dazu, dass viertklassige Monarchien keine zentralen Imperien? Wie kommt es dazu, dass die in 400 Jahren so viel Basiskapitale aus dem Kapital menschlicher Körper, Kauf, Wiederverkauf, Arbeit, Reproduktion, Verkauf von Kindern und so weiter, so viel Kapital machen können, dass quasi in England und Niederlanden die ersten Länder des modernen Kapitalismus sind? Das ist eine Frage, die wird immer wieder diskutiert und eine ganze Reihe von Wirtschaftswissenschaftlern sagen, das ist völlig uninteressant, das hat keine Rolle gespielt. Aber das spielt eben für meine Begriffe doch eine relativ große Rolle. Wenn Sie sich nur anschauen von den Zahlen her, also von den 11 bis 12 Millionen lebenden in Amerikas gelangten Menschen, davon bis 1830 6 bis 8 Millionen Verschleppte aus Afrika, aber nur 2 Millionen Europäer. Im 18. Jahrhundert sind das rund 6 Millionen von den 12 Millionen hier. Das ist eine unheimliche Zahl. Ja? Heutzutage sind wir geübt in Milliarden jonglieren. Wir haben sie trotzdem nie gesehen und es hat, glaube ich, nie jemand gesehen. Ja? In der Geschichte werden Milliarden als Zahl in der Wirtschaftsgeschichte zum ersten Mal überhaupt benutzt im Deutsch-Französischen Krieg. Vorher hat nie jemand eine Milliarde auch nur in den Mund genommen von Geld her. Ja, Mathematiker sicher, aber vom Geld her. Das ist eine Unsumme, also 2 Milliarden Silberpesos. Davon hat England, also über Portugal rede ich gar nicht, aber die sind ja auch kein Führungsland des Kapitalismus geworden, hat England diese Zahl. Und die machen dann die Abolition, also fangen an, die Sklavenhandel und Sklaverei aufzuheben, aber sie geben als Entschädigung 1834 für die Sklavenbesitzer, nicht etwa für die Versklavten, für die Sklavenbesitzer 47.000, Camerons Vorfahren und was weiß ich, alle möglichen Künstler, alle großen Literaten hier 1984, wie heißt er? Genau, haben alle Entschädigung für ihre Versklavten gekriegt und zwar erhebliche Summen. 20 Millionen Pfund ist fürs 19. Jahrhundert einfach undenkbar hoch. Ja, und diese Elite ist dann auch sozusagen, die Elite, es waren eigentlich 40 Millionen gefordert, die Versklavten sollten nach 8 Jahren arbeiten, aber England bricht dann das Experiment der Lehrlingsarbeit die wurden als Lehrlinge bezeichnet, nach 4 Jahren ab. Das gilt nicht für Indien, sondern nur für die britische Karibik, Mauritius und Kapkolonie. Und diese Reformelite redet dann nicht mehr drüber. Also es haben jetzt ein paar Historiker in langen, dreijährigen, vierjährigen Untersuchungen, haben die diese Listen rausgefunden und können zum ersten Mal sagen, ja, ihr redet ja nicht mehr über Sklaven, Sklaverei und Sklavenhandel in England, ja, Abolition, wir Engländer, wir sind alles Abolitionisten, ja, wir haben alles Sklaverei abgeschafft, Sklavenhandel. Wir sind sozusagen entschuldigt, aber 47.000 davon haben noch das Vermögen, was sie durch Sklavenhandel und Sklaverei erlangt haben und sind die führende Elite Englands im 19. Jahrhundert, im viktorianischen Zeitalter und zum Teil im 20. Jahrhundert und bis heute. Damit will ich es bewenden lassen. Ich danke für die Aufmerksamkeit.